Pfote sagen. Das Traktat liegt bei mir unter dem Stuhl. Aber wir haben viele Traktate, auch gestempelte, mit uns, bestempelt mit unserer Gemeindeadresse. Und ich habe vor, diese Woche das bei uns in Neunkirchen zu machen. Und würde mich freuen, mit einem anderen das mitzumachen. Eine Stunde, was auch immer. Können gern Gemeinschaft haben und Briefkasten machen da in Neunkirchen. Das Traktat heißt, was man nicht kaufen kann. Und hat da natürlich das Evangelium drin und alles, was man natürlich normal im Leben kaufen kann, kann man aber das ewige Leben nicht mit Geld kaufen, sondern es ist etwas geschenkt von Gott. Und das geben wir gern weiter in diese Zeiten und das würde ich mich freuen, mit anderen Gemeinschaft zu haben, dass wir da in Neukirchen oder in anderen Ortschaften lieber vielleicht die nicht mit den Wochenblattaktionen gemacht wurden, das ist momentan unser Ziel, bin ich gegen Eckenthal auch zu machen, aber wir machen so Neunkirchen, zum Beispiel Gräfenberg, Egensdorf in diese Richtung und wir dann ein Schwerpunkt, wo wir dann das, die Traktate weitergeben können. Ich möchte heute Morgen wieder Johannes in den vierten Kapitel aufschlagen. Johannes in dem vierten Kapitel. Hast du mal überlegt, warum du da bist? Warum sitzt du heute in diesem schönen Sonntag früh hier in diese Räume, beziehungsweise deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du bist auf dem Livestream? Man kann theoretisch überall sein. Und hörst deine Predigt an. Singst Lieder über Jesus, über Gott, hörst eine, ja, weltlich gesehen eine langweilige Verkündigung oder Rede über die Bibel. Ist das nicht menschlich gesehen ziemlich merkwürdig? Aber eine, das mir immer wieder eingefallen ist, ist, dass wir sind hier, weil Gott unser Herzen erreicht hat und uns geändert hat. Und ich möchte das einen Schritt weiter sagen. Gott hat nicht nur direkt uns angesprochen, sondern er hat auch jemand gebraucht, dir das Evangelium zu geben. Sei es ein Prediger, sei es ein Freund, ein Nachbar, Elternteile, Geschwister. Und so kam das Evangelium von eins zu dem nächsten, dass du dann das Evangelium gehört hast. Und was wir von Jesus sehen, ist, dass er nicht anders gemacht hatte, sondern er hat Menschen begegnet, sie haben sich bekehrt, er hat sie bekehrt, hat anderen hat er mitgenommen und sie haben dann weiter das Evangelium gegeben, was er gegeben hat. Das ist mir gerade heute eingefallen in dieser Stelle, diese bekannte Stelle von einer Frau, die Jesus begegnete. Weil es sagte am Anfang, dass Jesus mehr Jünger machte. Viele haben sich bekehrt und wurden getauft. Und wir haben in Johannes 3 gesehen, wie Jesus diesem Nikodemus das Evangelium gegeben hatte. Und hier sehen wir nicht in der Stelle, dass er sich bekehrt hatte, aber später war es schon, dass er Jesus Nachfolger war, geworden ist. Ein Bekannter, ein Gelehrter, promovierter Professor in Theologie, den Jesus begegnete mit der Botschaft, du brauchst die Wiedergeburt, du musst wiedergeboren werden. Nicht von Fleisch, sondern vom Geist Gottes. Und jetzt in Kapitel 4 begegnet Jesus jetzt einen anderen. Er war in Jerusalem und jetzt geht er nördlich nach Galiläa, wo er seinen Dienst weitermacht, weil die Juden in Jerusalem ihm so abgelehnt hatten und so viel Widerstand gegeben hat. Und was interessant ist, ist, dass er nicht der normale Weg gegangen ist nach Galiläa, sondern er ging umherum oder ging direkt durch einen Ort, was normalerweise nicht der Fall war. Und das ist eigentlich der erste Punkt, wo wir sehen werden im Kurzen, dass Jesus ist bereit, Menschen zu begegnen, wie sie sind. Vielleicht kommt dann Landkarte, sieht man Jerusalem, wo er war. Und normalerweise, wenn jemand nach Galiläa laufen gehen würde, verreist wurden, wie die Juden, würden sie über den Fluss Jordan rübergehen und dann rechts von den Jordan hochlaufen und dann zurück nach Galiläa, weil sie wurden Samaria vermeiden. Warum Samaria vermeiden? Weil das ein gehassten Volk war unter den Juden. 700 Jahre davor haben die Assyrer Samaria, das nördliche Königreich von Israel, übernommen. Als Gott Israel im nördlichen Königreich und den Götzendienst gerichtet hatte, und haben die wichtigen Israeliten, alle die Reichen, die Begabten, weggenommen und nur die Armen, die Kranken zurückgelassen und haben dann anderen Ausländern zwangshaft eingesiedelt. Und dort gab es dann Mischehen und Mischfamilien, die nicht mehr reinen Juden waren. Und sie haben ihre eigene Form von jüdischen Glauben dann entwickelt. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, wir werden nicht beim Berg Zion Gott anbeten, sondern wir haben unseren eigenen Berg ausgesucht, Gerizim, an anderer Stelle im Alten Testament. So, du siehst, als die Juden zurückgekommen sind aus Babylon nach ihrem Gericht Gottes, haben sie die Samaritern gesehen als Mischlinge, als Verachteten, als Ausgestoßenen, als Unreinen. Sie durften nichts mit denen verkehren. Aber Jesus zieht durch Samaria mit seinen Jüngern. Du kannst dir vorstellen, die Jünger haben gesagt, nein, nicht durch Samaria, das sind die Unreinen. Aber Jesus hatte einen Termin mit einer sehr wichtigen Person. Sie kam zu dieser Stadt in der Nähe von Sychar zu einem Quelle, zu einem Brunnen. Sie hatten Durst gehabt. Die Jünger gingen in die Stadt, um Essen zu holen, und Jesus blieb dort. Die Bibel sagt uns die Uhrzeit, es war um die 6. Stunde, so 11 oder 12 Uhr morgens, so ein bisschen später als jetzt. Das war eine ungewöhnliche Zeit, dort zu sein, vor allem für eine Frau. Die Frauen sind immer früh, als es noch kühl an dem Tag war, haben sie dann das Wasser geholt für die Familie, für das ganze Tag, für den Abspülen und alles, was sie gebraucht haben. Und früh morgen war die Zeit, das zu machen. Aber in dieser Zeit, kann ich sagen, wie es bei uns zu Hause ist, gibt es viel los. Muss gekocht werden, muss vorbereitet werden, es ist was Mittagessen. Aber diese Frau war am Brunnen. Wieso? Und später in der Geschichte merken wir, diese Frau war nicht nur von den Juden ausgestoßen, sondern auch unter den Samaritern waren sie ausgestoßen. Und sie hat sich höchstwahrscheinlich geschämt, sich mit den anderen Frauen am Brunnen zu kommen. Aber Jesus hat sich nicht geschämt, mit ihr zu reden. Jesus begegnete Menschen, ist bereit, Menschen zu begegnen, wie sie sind. Und er hat nicht die normale gesellschaftlichen Tabus beachtet, sondern er hat einen wichtigen Termin mit dieser Frau. Sie brauchte Jesus. Was für ein Gegenteil zu der letzten Geschichte, die Mensch, der Jesus begegnet hatte, den Nikodemus oder den Nico, können wir ihn nennen. Der Nico, ein promovierter, bekannter, respektierter, orthodoxer, theologischer, ausgebildeter Mensch, hoch respektiert, und diese Frau machtlos, unausgebildet, ohne Einfluss, verachtet. Aber beide haben Jesus gebraucht. Jesus begegnet dieser Frau und fragt ihr um Wasser. Er hat nichts zu schöpfen, Wasser aus dem Brunnen zu holen, und er fragt sie, ob sie ihm Wasser geben würde. Nur nun nicht habe. Hier, es war diesem Brunnen, war ein wichtiger Brunnen, ist immer noch bekannt heute aus dem Jakobsbrunnen, die Jakob auch begraben hatte, gebohrt hatte, könnte man sagen. Und da war, ist immer noch da, kann man es immer noch sehen, ist fast sicher, ist dieser Brunnen genau der gleiche. Und so kam Jesus zu diesem Brunnen und dieser Frau begegnet. Nun, als Jesus sie um Wasser fragt, sehen wir, wie Jesus Menschen begegnete. Er begegnete sie in ihrem Alltag, in ihrem normales Leben, genau wo sie sind. Und in diesem Fall am Brunnen. Es ging um, könnte nicht banaleres sein, Wasser. Und er bittet diese Frau um Wasser. Nun, diese Frau natürlich hat sich so überrascht, dass er mit ihr geredet hat. Wie bittest du, der ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Und Jesus jetzt steigt langsam ein, ihr mehr zu sagen. Und zwar erstens sehen wir, Gott begegnete Menschen, wo sie sind. Aber zweitens, Gott will unseren ewigen Durst stillen. Jesus denkt an was Tieferes. Jesus denkt an ewigen Durst, an geistlichen Durst. Und er bietet dieser Frau lebendiges Wasser an. Nun, wenn er das sagt, er erklärt nicht genau, was er meint. Er sagt es einfach. Er sagte, du solltest ihm fragen, er würde dir lebendiges Wasser geben, wenn du wüsstest, wer er ist. Jesus bietet dieser Frau lebendiges Wasser an. Der Mensch ist grundsätzlich dürstig. Gott hat uns so geschaffen. Und er fängt an mit körperlichem Durst zu sprechen, weil ohne Wasser sind wir schnell tot. Du kannst nur ein paar Tage leben ohne Wasser. Und aus dem Grund sind viele Wissenschaftler waren begeistert, dass sie Wasser auf Mars gefunden haben, weil da könnte Wasser geben. Oder wo kann es Leben geben, weil da ist Wasser. Es kann nicht Leben geben, wo es kein Wasser gibt. Nur umgekehrt ist nicht unbedingt die Schlussfolgerung, dass es da Leben ist, nur dass Wasser ist. Aber du kannst nicht leben ohne Wasser. Und so hat uns Gott auch geschaffen, so gestaltet. Der Mensch ist grundsätzlich dürstig. Und Gott lässt diesen dürstigen Zustand zu, damit wir Menschen merken, dass wir abhängig sind. Dass wir nicht ohne ihm nicht leben können. Das erste Mal, dass das Wort Durst in der Bibel vorkommt, spricht er von Israel, die dürstig waren in der Wüste. Gott hätte schon im Voraus alles vorgesorgt, aber er hat das nicht. Sie haben Durst gehabt und dann hat er Wasser gegeben. Wir Menschen müssen merken, wie abhängig wir sind. Und dass nur Gott diesen Durst stillen kann. Gott hat Wasser auf dem höchsten Level der Wichtigkeit gemacht, damit wir sehen, wie wichtig das ist. Und jetzt spannt Jesus den Bogen zu was Geistliches und sagt dir, er gibt dir lebendiges Wasser. Und in Vers 13 sagte er, jeder, der von diesem Wasser trinkt, bei dem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus möchte nicht nur unseren körperlichen Durst stillen, sondern unseren geistlichen Durst. Wir sind alle geistlich dürstig, sind so geboren. Wir suchen Dinge, diesem Durst zu stillen. Wir suchen vor allem, wir Menschen ohne Gott suchen, alles in dieser Welt zu haben und diesem Durst zu stillen. Ob es Ablenkungen ist, auch Essen, auch Trinken oder Haltungen, alles Mögliche, versuchen wir dann, diesem Durst zu stillen. Aber Jesus sagt, er möchte, er kann diesen Durst stillen. Nur er kann das. Und er sagte, dass er nicht nur Wasser gibt, so wie eine Wasserflasche, sondern er gibt lebendiges Wasser. Was genau das bedeutet, möchte ich mit zwei kurzen Videos zeigen, dass uns ein bisschen das darstellt. Hier ist ein bisschen Wasser, was ich in Nürnberg vorgestern gesehen hatte, habe ich kurz gefilmt. Das ist Wasser. Es ist nass. Und das ist, keiner wird sich in Frage stellen, das ist echt Wasser. Zwar, ja, stagnierend, ja, ist einfach da, aber das ist schon Wasser. Aber wenn, als Jesus lebendiges Wasser angesprochen hat, meinte er eher so in diese Richtung. Lebendiges, sprudelndes, frisches, in Überfluss. Jesus bietet lebendiges Wasser an. Nicht stagnierendes, etwas einfach da, der ja vielleicht ein Pfütze zu finden ist oder noch übrig von einem Regenguss, sondern Wasser, der lebendiges ist. So ist unserem Herrn. Er möchte unseren ewigen Durst stillen, aber das ist nur in Jesus zu finden ist. Und er bietet das uns an. Das Problem war für die Frau, sie wüsste das noch nicht. Und so ist Jesus, geht langsam voran, ihr zu zeigen, wie sie auch dieses lebendiges Wasser haben kann. Jesus hat Geduld, aber geht Schritt für Schritt und bringt ihr zu dem Ziel, dass sie weiß, er ist der allein, der dieses Wasser geben kann. Die Frau ist noch nicht überzeugt, aber sie sagt, wir wissen nicht, in was für eine Art sie das sagte, aber Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Inwiefern sie das ernst gemeint hat, wissen wir nicht. Ob sie vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, makaber das gefunden hat und so ein bisschen sarkastisch sagt, ja, gib mir so ein Wasser, da muss ich nicht diesen Aufwand haben. Was würden wir hier sagen? Schön wär's, okay, sowas zu haben. Aber Jesus, jetzt kommt der nächste Schritt weiter. Aber das Problem ist nicht nur mit Wissen, sondern das Problem ist ein geistliches Problem. Und jetzt sagt Jesus, gibt eine komische Aussage. Er sagt, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Wenn wir Gott begegnen, merken wir erstens, er ist bereit, Menschen zu begegnen, wie sie sind. Gott will unserem ewigen Durst stillen, aber drittens, Gott ist ehrlich mit uns über unsere Sünde. Er ist ehrlich mit uns, er ist offen mit uns über unsere Sünde. Warum? Wir denken, Jesus ist lieb, er will einfach, dass wir ewiges Leben haben, aber Jesus legt seinen Finger drauf auf das Problem, warum wir nicht ewiges Leben haben können, warum wir dürstig sind und nicht von seinem ewigen Wasser, lebendiges Wasser, trinken können. Und er legt seinen Finger auf unsere Sünde. Gott wird und will unsere Durst stillen, aber er wird das nicht, wenn wir nicht bereit sind, von unseren Sünden zu verabschieden. Und Jesus zeigt dir, du hast ein geistliches Problem. Was wir alle verstehen, aus Sünder. Und diese Frau hat das auch. Die Frau spricht zu ihm her, als er gesagt hat, hol deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und jetzt bist du mit dem Sechsten in einer außerehelichen Beziehung. Wir können uns vorstellen, wie ihr Gesicht rot geworden ist, wie er sich geschämt hatte, als Jesus das sagte. Manche würden das fies nennen, dass er sowas Persönliches ansprechen würde. Aber wir müssen verstehen, hier ist der liebende Herr Jesus. Und er ist nicht, er ist der ewige Gott. Er macht nicht die Augen zu, wegschauen. Okay, ich lasse es einfach. Sondern in Liebe spricht er das an. Gott kann seinen Augen unsere Sünden nicht zudrücken. Er wird in seiner Liebe das ansprechen, damit wir seinen Segen erfahren können. Das nicht anzusprechen wäre lieblos, wäre ja nicht sich um uns zu kümmern, weil die Sünde ist das, was uns zerstört und unsere Beziehung zu Gott zerstört. Deswegen sagt er in Johannes 3, jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Jesus zu begegnen, wenn Jesus uns begegnet, wird er unsere Sünde bloßstellen. Es kann nicht anders sein. Die Bibel sagt, 1. Johannes 1 sagt, Gott ist Licht und Licht deckt auf. Deswegen sagt er, wer denkt, dass er nicht sündigt, betrübt sich selbst. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber in seinem Licht zu wandern, dann sehen wir auch, wo wir gesündigt haben. Jesus spricht die Sünde an. Aber die Frage war, war sie bereit zuzugeben? War sie bereit zu bekennen, dass ja, du hast recht und das ist falsch? Anscheinend noch nicht. Weil sie jetzt bringt eine Ablenkung. Und zwar, sie redet über eine theologische Streitfrage. Es ging um diesen Berg. Auf welchem Berg sollten wir Gott anbeten? Sie sagt, hey, okay, du bist ein Prophet. Du hast recht gehabt. 5 Männer, ja, ich bin bei der 6. Wir haben aber hier eine Streitfrage. Und so fängt sie an. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Sie waren am Fuß von Berg Gerizim. Sie hat vielleicht gezeigt, auf dem Berg haben wir Gott angebetet. Und der Juden auf dem Berg in Jerusalem. Jesus spricht die Frage an, aber er sagt ihr auch als Messias, dass diese Streitfrage gleich hinfällig wird. Er sagte, okay, das war so, in 5. Mose kann man das lesen, dass Gott hat bestimmt auf diesem Berg sollte mich anbeten, auf Berg Zion, nicht auf Gerizim. Gerizim war ein wichtiger Berg, weil dort haben die zwei Stämme Israel sich aufgeteilt, eine auf eine Seite, eine auf die andere Seite und haben dann das Gesetz der Leviten haben das vorgelesen. Das war ein wichtiger Berg. Und so haben sie festgestellt, okay, das muss der richtige Berg sein. Und Jesus sagt, der Tag kommt, wenn ihr weder auf Berg Zion noch auf Gerizim Gott anbeten werden, sondern Gott im Geist und Wahrheit anbeten werdet. So spricht er eigentlich die neue Zeitalter an, wo wir jetzt sind, wo wir Gott im Geist und Wahrheit anbeten und nicht mehr nach Berg Zion fahren müssen, um Gott anzubeten. Aber er sagt nebenbei trotzdem, da bist du immer noch falsch, aber das Heil ist aus den Juden. Musst du verstehen. Die Wahrheit ist so, es kommt nicht aus den Samaritern, sondern es kommt von den Juden. Das war immer so. Und so hat er diese Frage kurz beantwortet. Gott erklärt dann die Wahrheit dieser Frau, wie es auch um den Messias geht. Und die Frau kommt letztendlich zu dem Punkt und fragt wegen dem Messias in Vers 25. Sie spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Sie hat schon in dem Herzen eine Hoffnung nach dem Messias. Aber sie wusste nicht, wer er war. Und jetzt sagt Jesus klar die Wahrheit. der mit dir redet, ich bin es. Kannst du dir jetzt vorstellen, ihr Gesicht? Voller Scham und jetzt voller Hoffnung. Er ist der Messias. Jesus in Sanftmut, in Weisheit, aber gleichzeitig direkt und bewusst leitet diese Frau zu der Wahrheit, dass sie dann ihn als dem einzigen Weg, der einzige Hoffnung hinleitet. Wenn du von Jesus begegnet wirst, musst du verstehen, erst nimmst du, wie du bist. Er bietet dir ewigen Wasser, dass dein ewigen Durst gestillt wird. Er deckt auch unser geistiges Problem auf, unsere Sünde. Und er reinigt uns auch, wenn wir bereit sind, das zuzugeben. Ist er treu und gerecht, uns die Sünde zu vergeben. Aber es gibt jetzt noch eine Wahrheit für die Jünger. Noch die Anwendung geht weiter. Ich denke, die hier sind, einige, die auch im Livestream sind, haben von diesem lebendiges Wasser getrunken. Wir wissen, dass wir ewiges Leben in Jesus Christus haben. Aber die Jünger hatten auch eine Wahrheit zu lernen. War die Frau, war so begeistert, dass Jesus der Messias war. Sie hat ihren Wasserkrug da gelassen und sie ging zurück ohne ihr Wasser, ohne die Aufgabe zu füllen, Wasser zu holen, aber mit dem lebendigen Wasser, was sie von Jesus Christus bekommen hat und hat weiter gesagt, ich habe jemanden begegnet, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das ist in dem Licht zu sein. Er hat mir alles gesagt. Ob er mehr davon gesagt hat, mehr von den Details ihrer Sünde, wissen wir nicht. Aber wir wissen, sie hat das vermerkt. Und sie hat die Reinigung von Jesus Christus erfahren. Und sie musste das weiter erzählen. Nun gleichzeitig kamen die Jünger zurück mit dem Essen. Höchstwahrscheinlich koscher Essen, was sie gefunden hatten, genau was passen würde für sie. Und als sie zurückkamen mit dem Essen, sie waren so begeistert, jetzt können wir Mahlzeit essen. Mahlzeit, wir essen jetzt. Geht eine Frau, andere Richtung. Jesus, was hast du mit ihr geredet? Mit der Frau? Mit einer Frau und mit der Frau? Und sie sagt, okay, lass das, wir essen. Und Jesus sagte, meine Speise, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Die Jünger haben das gar nicht verstanden. Sie dachten, okay, du hast Essen geholt von irgendwo anders. Okay, aber Jesus sagt nein. Meine Speise ist im Willen meines Vaters zu tun. Jesus hat davon gelebt, seinen Vater, seinen Willen zu tun und seine Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt kommt die Lektion für seine Jünger. Er lebt so und jetzt sagt ihr, sollt ihr auch so leben. Sagt ihr in Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Jesus jetzt fängt an. Wir denken, der Missionsbefehl kommt am Ende von dem Evangelium, aber fängt uns schon an, den Befehl zu geben. Ich sende euch, diesem gleiche Botschaft weiterzugeben. Schau die Ernte an. Es gibt Frucht da. Eine Ernte. Und ihr habt Anteil daran. Wir sehen hier, diese Jünger machen fing mit Jesus an. Er hat die Fischer geholt. Er hat dem Levi, dem Zöllner, gerufen. Er hat anderen gerufen, ihm nachzufolgen. Und dann kommen sie zu diesem ausgestoßenen Frau. Er hat auch mit ihr über den Glauben geredet. Jetzt ist sie ein von seinen Jüngern. Sie geht weiter zu Samaritern. Und Jesus sagt, schau, wo ihr zu ernten haben werdet. Jünger machen ist etwas, das Jesus macht durch seine Jünger. Was für eine Aufgabe. Ist es überwältigend, einen Teil an sowas zu haben? Und dass Jesus durch uns arbeiten will. Jesus sagt, dass wir erwartungsvoll sein sollen, dass diese Aufgabe, so noch eine hier, diese Aufgabe ist etwas, wo wir Erwartung haben sollten, dass Jesus Frucht bringt. Wir denken, ja, die Frau im Brunnen, schon. Ja, die anderen in Samarien, Sychar, schon. Aber heute, moderne Zeit, Jesus rettet noch Menschen. Und er hat uns gerufen, diese Generation mit dem Handys, mit dem Internet, mit dem Pandemie, mit den Autos, in diese ganze moderne Zeit, Amazon und alles, was es gibt, er hat uns zu dieser Generation gerufen, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn Jesus hier stehen würde, würde er sagen, ja, vor 2000 Jahren gab es eine Ernte, schon. Aber jetzt ist 2020, jetzt ist es vorbei. Jesus rettet noch Menschen. Deswegen sind wir heute da, weil Jesus uns durch anderen erreicht hat. Und sie wurden erreicht von anderen. Sie wurden erreicht von anderen bis Paulus, bis diesem Apostel. Und später in der Apostelgeschichte gingen sie zurück nach Samaria. Philippus ging dorthin und hat das Evangelium weitergegeben in Samaria. Sicher kann mir nicht vorstellen, dass es anders wäre, haben sie vielleicht auch diese Frau und sicher anderen, die durch sie zum Glauben gekommen sind, erreicht. Und alles, interessant auch in dieser Geschichte zu merken, alles geht zurück zu Jesus. Weil diese Frau eigentlich rückt leicht zurück im Hintergrund in der Geschichte. Sie hat es weiter erzählt. Und dann kamen die anderen in Strömen. Sie hat ihre Schande jetzt überwältigt. Und sie hat dann eine zweite gesagt. Und dann kamen sie zu Jesus. Und jetzt sagen sie, okay, wir glauben nicht mehr, nur weil du das gesagt hast, sondern wir haben selber gehört und wissen, dieser ist wirklich der Retter der Welt. Die Hoffnung, die wir haben, ist in Jesus Christus. Und wir dürfen das weitergeben. Ich möchte uns heute fragen, sind wir dürstig? Sind wir unzufrieden? Suchen wir andere Sachen, um unseren Durst zu stillen in unserem Leben? Oder ist es wirklich so, dass Jesus Christus genug ist? Dass du so von seinem Wort und von ihm Genuss hast, so, dass du wirklich nichts mehr brauchst. Die anderen Sachen sind nebensächlich. Auch die Freude daran wird kleiner, weil du das lebendige Wasser hast. Im Vergleich zu dem Pfutzen, das lebendige Wasser ist sowas Wunderbares. Und nicht nur genug, sondern mehr als genug. Es quillt aus uns heraus. Ist das wirklich so für uns? Oder lassen wir, auch wenn wir Jesus kennen, lassen wir die anderen Sachen mehr Raum haben? Sind wir wie Israel aus Jeremia, die ihnen gesagt hatte, ihr habt Zisterne gebaut, aber sie sind gebrochene Zisterne, die kein Wasser tragen können. Obwohl ihr das lebendige Wasser hätte haben können in mir. Jesus war das lebendige Wasser für Israel. Und er ist umso mehr heute in dem neuen Bund, wo wir die ganze Offenbarung Gottes haben, ist er umso mehr alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr als ihn. Bist du durstig, weil du Jesus nicht kennst und du keine Beziehung zu ihm hast? Vielleicht hast du, wie ich, jahrelang eine theoretische Beziehung zu ihm. Ja, er ist für meine Sünden gestorben. Aber dass er das lebendige Wasser für dich ist, dass er wirklich, dass du wirklich glaubst, dass er für deine Sünden, nicht nur für die Sünde der Welt, sondern für deine Sünden gestorben ist, dass du wirklich ihm zugelassen hast, seine Finger auf deine Sünde zu zeigen und sagen, du bist Sünder. Du hast 5 Frauen gehabt. Du hast diese Sünde, dass wir ihm das zulassen. Wir können nicht, wir werden nicht ewiges Leben haben, ohne dass wir merken und zugeben, dass wir Sünder sind. Jesus kam, die Kranken zu heilen, nicht die Gesunden. Da meint er nicht die schon Bekehrten, sondern Menschen, die selbstgerecht waren und dachten, wir sind schon gut. Wir müssen verstehen, dass wir Sünder sind. Es gibt ein Zitat von dem Augustinus, den wir kennen, der jahrelang in einer außerehelichen Beziehung gelebt hatte, aber seine Frau Monika war gläubig, lebte im 4. Jahrhundert. Und er sagte Folgendes: Herr, schenke mir Reinheit, aber noch nicht. Ich denke, viele Menschen sind so. Sie wollten schon Reinheit haben, aber sie wollten schon die Sünde abschmecken. Sie wollten schon ausprobieren. Vielleicht irgendwann mal. Dann hast du nicht ewiges Leben. Wirst du nicht dieses lebendige Wasser schmecken können, weil du musst bereit sein, zuzugeben, dass du Sünder bist. Nun, ich muss dir klären, das bedeutet nicht, dass du alles in deinem Leben aufräumst und dann Jesus annimmst. Nein. Du musst aber zugeben, dass du eine Sünder bist, dass du die ewige Strafe Gottes verdient hast und dass diese Sünde Gott nicht verherrlicht. Du musst verstehen, wie schlimm die Sünde ist. Und dann, wie den Zöllner im Tempel, Gott, erbarme dich um mich, ein Sünder. Nicht, schön, dass du mich hast und jetzt habe ich, ich will gerne ewiges Leben haben. Ich lebe für dich und ich mache das. Nein, ein Zöllner bin ich, ein Sünder. Wie der reiche, junge Mann, der Jesus annehmen wollte, der Jesus nachfolgen wollte. Was für eine Möglichkeit. Und Jesus lag sein Finger auf seine Sünde. Begierden. Er sagte, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und der Punkt da war nicht, verdiene dein ewiges Leben. Das wissen wir von Jesus. Aber der Punkt war, du musst bereit, mit dieser Sünde loszuwerden. Und er war nicht so weit. Hoffentlich kam er später zum Glauben, aber da war er nicht so weit. Das ewige Leben ist kostenlos, aber man muss bereit sein, mit seinen Sünden zu verabschieden. Und zu sagen, Herr, ich weiß nicht wie. Und diese Frau hat sicher nicht gewusst, wie die rauskam aus diesem Not. 5 Männer, denke ich, ein schweres Leben lag es, sie noch vor sich hatte. Aber sie wusste, derjenige, der sie retten konnte und der sie auch weiterführen würde bis zum Lebensende. Und sie hat voll an ihm geglaubt. Und sie war bereit, mit dieser Sünde zu verabschieden. Zum Schluss, wie zu den Jüngern, die Frage, freust du dich, einen Teil an Gottes Ernte zu haben? Hast du Erwartung, dass Gott dich gebrauchen möchte, anderen zum Glauben zu führen? Wir haben gesagt, Gott gebraucht dich. Was ist Gottes Werk? Aber bist du bereit, auch einen Teil zu haben? Und was hält dich zurück? Was Ablenkungen, vielleicht Sünde, vielleicht Liebe nach anderen Sachen, auch gute Sachen. Ich merke, ich sage ganz persönlich, auch in mir, gute Sachen, auch dienstliche Sachen, aber sie nehmen Raum, manchmal weg davon, Teil an dieser Ernte zu haben. Und dass ich bewusst Zeit finde, ob es mit diesem Traktate ist, mit einem Nachbar zu reden. Oh, jetzt steht er auf der Straße, fahre vorbei, auch mit denen reden. Bin ich bereit, diese Seelen zu lieben, wie Jesus diese Frau geliebt hatte. Gott möchte dich, möchte mich gebrauchen. Unglaublicherweise, dass er mich gebrauchen will. Aber wie er diese Jünger brauchte, macht er das weiter. Und Geschwister, wer weiß, mit 70, 80 Jahren, wenn wir längst beim Herrn sind, werden vielleicht andere da sitzen. Ob sie dich kennen oder nicht, dass Gott dich gebraucht hatte, ein Teil an seiner Ernte zu haben, das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht erst im Himmel werden wir einige begegnen. Und sie werden sagen, ich kenne dich irgendwo. Warst du in Mülldeponie? War das an der Kasse? Du hast mir ein Traktat gegeben und du wirst vielleicht längst vergessen haben. Aber ein Teil an seiner Ernte zu haben. Ich sage euch, es ist Gnade, dass Gott uns gebraucht, das zu machen. Aber Gott möchte, dass wir da auch Freude daran haben, dass dieses lebendige Wasser aus uns rausquillt und dass wir anderen erreichen, wie diese Frau. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist so gnädig. Dass du uns gerettet hast. Ich fühle mich wie diese Frau, die das gar nicht verdient hatte, aber du warst gnädig. Und ich danke dir, Herr, dass du weiter dieses Werk machst heute, dass du Menschen in deinem Wort erreichst, ob wir sie in diesem Leben begegnen, ob sie bei uns in Gottesdienst kommen oder nicht, ob ja, wir davon wissen, überhaupt erfahren werden, das lassen wir bei dir. Aber Herr, lass uns treu bleiben, bis du uns zu dir holst. Lass uns Freude daran haben, dein fröhliches Nachricht weiterzugeben, dass du am Kreuz für alle Menschen gestorben bist und uns ewiges Leben schenkst. Amen.